Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Heute hören Sie die 25. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall in Ulm. Die Spur führt überraschenderweise nach Norddeutschland. Die beiden Ermittler werden dorthin abgeordnet. Kiki freut sich auf diese Fahrt mit dem Kollegen. Die Nordhorner Polizei hat die Verdächtigen im Auge.
Das konnte ja spannend werden. Offenbar schien Federle sich nicht auf eine einsame Nacht eingestellt zu haben. Wenn sie ehrlich sein sollte, sie auch nicht. Das Zimmer war nicht sehr groß, aber sehr freundlich eingerichtet. Kiki wusste nicht, ob sie ihre Tasche überhaupt auspacken sollte. Vielleicht hatten sie ja morgen schon die beiden Verdächtigen gefunden und fuhren wieder zurück nach Ulm. Sie musste darüber nachdenken, wie es weitergehen sollte. Sie warf sich aufs Bett, döste vor sich hin und erinnerte sich an die letzte Nacht. Wie hatte sie sich diesen Mann an ihre Seite gewünscht? Diese Opernmusik war aber auch etwas so Aufwühlendes, Leidenschaftliches gewesen. Was sollte sie machen? Zustimmen und ihren aufgeregten Hormonen nachgeben oder vorsichtig sein und abwägen und womöglich die Gelegenheit mit diesem Fritz ein für alle Mal verpassen? Nein, nein, das würde sie nicht. Und es sind nicht nur die Hormone, gestand sie sich ein. Ich bin ein bisschen in diesen gut aussehenden, aufmerksamen Mann verliebt. Sie beschloss, das Glück am Schopf zu fassen. Es war entschieden. Nachdem sie sich geduscht und ein elegantes, tief ausgeschnittenes T-Shirt übergezogen hatte, klopfte sie leise an Federles Türe. Es kam keine Antwort. Und sie verstärkte ihr Pochen. Immer noch nichts. Vorsichtig drückte sie die Klinke nach unten. Die Türe war verschlossen. Ob er eingeschlafen war? Immerhin hatte er einige Stunden hinter dem Steuer gesessen. Sie klopfte heftiger. Nichts. Unten an der Rezeption wurde ihr gesagt, dass Herr Federle schon das Hotel verlassen hatte. Ein kleiner Zettel gab ihr Auskunft. Schaue mir mal die Baufirma an. Bin bald zurück. Warte auf mich. Fritz. Kiki blieb tatsächlich nichts anderes übrig, als zu warten. Enttäuscht ließ sie sich in einen Sessel sinken und griff nach einer der ausliegenden Zeitschriften. Jetzt hatte sie extra dieses aufregende T-Shirt für diese Gelegenheit eingepackt und wollte ihn damit beeindrucken. Hoffentlich blieb er nicht so lange weg. Sie wollte doch ein Glas Wein mit ihm trinken und auch eine Kleinigkeit essen. Eine Stunde verging und Fritz war immer noch nicht erschienen. Draußen vor dem Fenster war es inzwischen dunkel geworden. Was sollte sie tun? Bleiben? Alleine ausgehen? Nicht nach ihm suchen? Sie entschied sich dafür, ihn zu suchen. An der Rezeption hinterließ sie eine Nachricht und erkundigte sich nach dem Domizil der Baufirma Zander. Das Hochhaus, offensichtlich ein Bürogebäude, sah ziemlich finster aus. An der Fassade war ein großes Schild mit dem Hinweis auf das Baugeschäft Zander angebracht. In einem dieser Büros mussten sie residieren. Die Straße lag ziemlich einsam da. Der Feierabendverkehr schien abgeschlossen und die Kulturinteressierten der Stadt waren in ihren Vorträgen und Kinosälen angekommen. Von Federle keine Spur. Im sechsten Stock allerdings schien eine einsame Lampe zu brennen. Kiki knipste die kleine Taschenlampe an ihrem Schlüsselbund an und ging die Namen an den Klingelschildern durch. Tatsächlich, im sechsten Stockwerk befand sich die Firma Zander. Sie überlegte, was sie tun sollte. Irgendwo musste Federle ja abholen. abgeblieben sein. Sein Handy war wohl abgeschaltet. Auf ihre wiederholten Anrufe hatte er sich nicht gemeldet. Vorsichtig umrundete sie das Gebäude und hoffte, dass kein aufmerksamer Nachbar die Polizei auf sie hetzte. Aber die Tagesschau war gerade vorbei und irgendeine Rosamunde Pilcher oder ein Tatort würde sie schon vor dem Fernseher festhalten. Tatsächlich, sie hatte Glück. Ein Kellereingang war nicht verschlossen. Ziemlich fahrlässig, einen Zugang zu einem Bürogebäude offen stehen zu lassen. Langsam und möglichst geräuschlos drückte Kiki die Türe auf. Regungslos stand sie einige Minuten in der Türöffnung und spähte ins Dunkel. Im Flur vor ihr war es ganz still. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Was sollte sie tun? Die Gedanken rasten ihr durch den Kopf. Sie hatte zwar ihr Handy in der Tasche, aber die Telefonnummern der Nordhorner Polizeistation oder der beiden Kollegen hatte sie leider nicht eingespeichert. Eigentlich sollten sie bei einem solchen Vorgehen immer zu zweit agieren. Das war prinzipiell richtig. Da zeigte man größere Präsenz und man fühlte sich selbst sicherer. Doch woher jetzt den Federle nehmen? Vielleicht befand er sich ja in der Gewalt der Verbrecher. Immerhin hatte sie trotz seiner angekündigten Rückkehr nichts von ihm gesehen und auch nichts gehört. Sie war also ganz alleine und auf sich selbst gestellt. Sollten die beiden gesuchten Bauunternehmer tatsächlich die Mörder sein, dann war Federle womöglich in Gefahr. Kiki lief es kalt über den Rücken. Sie musste eine Entscheidung treffen. Entschlossen betrat sie den Flur und tastete sich vorsichtig durch die Dunkelheit. Ein kleines grünes Licht bedeutete ihr, dass sie an einem Aufzug angekommen war. Sie fuhr zunächst bis zur Eingangshalle und trat sichernd aus dem hellen Licht in die Dunkelheit. Von der Straße her erhellte eine weit entfernte Straßenlaterne den marmorverkleideten Raum und tauchte ihn in diffuses Licht. Alles lag still und verlassen da. Sollte sich jemand im Erdgeschoss aufhalten, hätte er sicher den Aufzug gehört und sich irgendwie bemerkbar gemacht. Sie wartete einige Minuten und orientierte sich dann mit ihrer kleinen Lichtquelle Richtung Treppenhaus. Der Lichtschein, den sie von außen wahrgenommen hatte, war ganz sicher aus dem 6. Stock gekommen. Leise stieg sie die Treppen aufwärts. Da zeigte sich wieder ihre gute Kondition. Ihr Atem ging kaum schneller als zuvor, aber sie hatte auch keine Eile und ging vorsichtig und sich immer wieder umsehend und horchend höher. Stockwerk um Stockwerk. Ob Federle hier war? Oder einer der beiden Gesuchten oder gar beide zusammen. Der Jagdinstinkt hatte sie gepackt. Sie würde nicht aufgeben, bevor sie Fritz gefunden hatte. Sie wollte wissen, weshalb dort oben genau in diesem Zanderbüro ein Licht brannte. Wer war da zugange? Was passierte dort? Wo war ihr Kollege geblieben? Auf dem Absatz des 6. Stockwerks angekommen, sah sie eine halb geöffnete Glastüre. Daneben befand sich ein Schild der Firma Zander. Sie zögerte. Jetzt bedauerte sie heftig, dass sie ihre Waffe im Hotel gelassen hatte. Sie fühlte sich ziemlich hilflos und überlegte angestrengt, wie sie weiter vorgehen sollte. Zunächst musste sie sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Sie schlich sich leise an die halboffene Türe und horchte aufmerksam. Von innen war Geraschel von Papier und leises Gemurmel zu hören. Aber was Kiki tatsächlich elektrisierte, war etwas ganz anderes. Mehrere Geräusche drangen an ihre Ohren, die sie zu kennen glaubte. Einerseits hörte sie ein merkwürdiges, dumpfes Pochen und Dazu noch einen sich unregelmäßig wiederholenden, kehligen Ton. Es klang, als wollte sich jemand mitteilen, jedoch mit verschlossenem Mund. Genau das war es. Kiki hörte diesen Ton nicht zum ersten Mal. Sie war schon einige Male in der Situation gewesen, jemand von einem Klebeband zu befreien. Dieser dumpfe Ton war der Versuch, sich trotz eines Knebels verständlich zu machen. Federle, schoss es ihr durch den Kopf. Das ist Federle. Sie wollte schon losstürmen, um ihn zu befreien, als ihr bewusst wurde, dass das ja nicht die einzigen Geräusche waren. Und gleichzeitig geknebelt zu sein und zu murmeln, das ging auf keinen Fall. Es musste sich noch eine weitere Person im Zimmer aufhalten. Im Augenblick fehlte ihr der sprichwörtliche gute Rat, der so teuer sein sollte. Aber Rat hin, Rat her, sie musste etwas unternehmen. Was sollte sie tun? Was konnte sie unternehmen? Sie machte sich klar, dass der Mensch, der dort drin Papiere sortierte und mit sich selbst sprach, nicht wusste, dass sie hier draußen stand. Er rechnete auf keinen Fall mit ihrer Anwesenheit, hier im 6. Stock. Vielleicht konnte sie etwas unternehmen, wenn sie ihn an die Eingangstüre lockte. Was das genau sein würde, wusste sie im Augenblick nicht. Sie vertraute auf ihre gute Kondition und ihr Kampfsporttraining. Auf alle Fälle durfte sie Federle nicht im Stich lassen. Sie beschloss zu klingeln und das Weitere abzuwarten. Der laute Ton zerriss die Stille im Treppenhaus. Kiki hörte, wie ein Mann zur Türe kam und die Sprechanlage betätigte. »Wer ist da?« fragte er zögernd. Da sich niemand meldete, fragte er irritiert noch mehrere Male nach. Kiki konnte nicht anders. Sie rief, »Polizei, Hände hoch! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!« Der Mann kam tatsächlich heraus, aber nicht, um sich abführen zu lassen. Er hatte wohl mit größerer Polizeipräsenz gerechnet und stürmte, trotz ihrer Aufforderung stehen zu bleiben, wie ein wilder Stier an ihr vorbei die Treppe hinunter. Kiki war hin und her gerissen. Sollte sie hinterher oder erst nach Federle suchen? Aber sie hatte keine Waffe und schon zu lange gezögert. Sie entschied sich, den Flüchtigen entkommen zu lassen und betrat vorsichtig die Büroräume. Hoffentlich war er der Einzige gewesen, der in diesem Büro zugange war. Die Türen zu allen Räumen standen offen und sie sah sich kurz in jedem Raum um. Alle Zimmer waren leer, im letzten fand sie dann tatsächlich einen sich windenden Federle, festgebunden auf einem Stuhl und mit einem Klebeband über dem Mund. Vorsichtig nahm Kiki einen Zipfel des Bandes und zog es mit einem kräftigen Ruck ab. Erleichtert und auch, um ihn den Schmerz vergessen zu lassen, küsste sie Fritz erst einmal auf den Mund. Leider schmeckte der Kuss nach Klebstoff und hatte keineswegs die erhoffte Wirkung. Federle stöhnte heftig und ausdauernd. »Hättest du mich erst losgeschnitten, dann hätte ich mir das Band selbst abziehen können. Mach schon, meine Hände und Füße sind schon ganz taub.« Kiki überlegte kurz, ob sie ihn überhaupt von seinen Fesseln befreien sollte. Der Kuss hatte ihm anscheinend gar nichts bedeutet. »Was soll ich mich tatsächlich überwinden und dem Herrn Kriminalratsanwärter in seiner misslichen Lage behilflich sein?« fragte sie verschmitzt. Federle hatte allerdings im Augenblick keinerlei Sinn für Humor. Als er sich wieder bewegen konnte, rieb er sich ausgiebig die schmerzenden Stellen. Dann aktivierte er sein Handy, das der junge Mann auf seinem Schreibtisch zurückgelassen hatte, und bat die Kollegen im Polizeirevier um einen Streifenwagen. Zum Glück hatte er wenigstens nicht vergessen, diese wichtige Nummer zu speichern. Der dünne Kollege holte sie ab und fuhr sie in rasender Fahrt zur Villa der Zanders. Dort gab es keinerlei Hinweise darauf, dass die beiden Männer sich hier aufhielten. Als sie die Türe öffneten und die Räume inspizierten, fanden sie ein wildes Durcheinander von Kleidungsstücken und Reisetaschen. Sie vermuteten, dass Vater und Sohn sich aus dem Staub gemacht hatten und fuhren zum Revier zurück. Hier berichtete Federle von seinem Reinfall bei der Suche nach den beiden Männern. Auch er hatte den Lichtschein wahrgenommen, hatte jedoch so lange geklingelt, bis der Türöffner betätigt wurde. Er war durch die offenstehende Türe in die Büroräume gelangt und dort leider mit einem Gegenstand niedergeschlagen worden. Er sei nur kurz bewusstlos gewesen, der junge Zander habe ihn aber schon an Händen und Füßen umwickelt gehabt und ihm außerdem das Handy aus der Tasche gefischt. »Hattest du denn keine Waffe mit?«, fragte Kiki verwundert. »Hattest du denn eine?«, stellte Federle die rhetorische Frage. Er hatte natürlich gleich gesehen, dass auch Kiki völlig unbewaffnet in das Haus eingedrungen war. Er war schrecklich sauer auf sich selbst, nicht nur, weil er jetzt am Hinterkopf eine nicht zu kleine Beule hatte. »Dass ich einmal in so eine Falle tappen würde, hätte ich auch nicht gedacht.« »Wie schön, dass es eifrige Kolleginnen gibt, die einen retten können«, schmunzelte Kiki. Ihre Frage, ob sie sich die Beule anschauen solle und ihn irgendwie verarzten, verneinte er vehement und rieb sich den Hinterkopf. Nachdem sie die Polizeistation im Umkreis und an den Autobahnen um verstärkte Aufmerksamkeit gebeten hatten, beschlossen sie, für heute Schluss zu machen. Da sie keinerlei Anhaltspunkte für eine Verfolgung hatten, war daran sowieso nicht zu denken. Allerdings wollten sich die Nordhorner Kollegen auf jeden Fall gleich noch einmal im Büro der Zanders umschauen. Der junge Mann hatte dort ja offensichtlich etwas gesucht. Vielleicht brachte sie das weiter. Der Kollege Federle sollte sich nur hinlegen und seinen Schlag auf den Hinterkopf kurieren. Damit sei nicht zu spaßen, meinten die Kollegen und verabschiedeten sich. Federle und Kiki wollten noch etwas zu Fuß gehen, um frische Luft zu schnappen, wie sie sagten. Sie dachten nicht daran, ins Hotel zurückzugehen. Endlich gab es etwas zu essen. Zur Feier des Tages und als Dank für die großartige Rettung, wie Federle sagte, ließ Kiki sich dieses Mal sogar einladen. Im Ratskeller war die Stimmung gut und das Essen lecker. An Gesprächsthemen mangelte es ihnen nicht. Kiki war ganz zufrieden mit sich selbst. Sie hatte ihre Angst überwunden, war umsichtig vorgegangen und hatte sich ganz gut geschlagen. Sicher, es hätte auch anders ausgehen können. Das war ihr schon bewusst. Aber jetzt war es eben gut ausgegangen. Und als das erste Viertel Wein genossen war, stießen sie mit dem darauffolgenden auf Frieds wunderbare Rettung an. »Der junge Zander hätte mir natürlich nichts weiter getan«, vermutete Federle. »Der war mit seinen Akten beschäftigt. Er wollte so viel als möglich in den Reißwolf stecken und schreddern. Ich denke, das hat eher mit dem Finanzamt zu tun als mit unserem Fall.« »Wo die beiden sich jetzt wohl aufhalten?«, überlegte Kiki. Sie beschlossen, dass das nicht ihr Problem sei. »Zumindest nicht jetzt. Nicht in diesem Augenblick«, flüsterte Federle dicht an Kikis Ohr und fragte, ob sie damit einverstanden sei, das Abendessen zu beenden und zum gemütlichen Teil des Abends überzugehen. Was er damit meinte, wurde Kiki bewusst, als er sie schon auf der Straße heftig umarmte und küsste. Die Beule am Kopf schien vergessen zu sein. »Meine Lebensretterin«, murmelte er, als sie ganz dicht aneinander gedrückt die Treppe zu ihren Zimmern hinaufstiegen. »Und mein Bett ist groß genug für zwei. Komm!«
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.